Das ist laut. Können wir gerade vielleicht vorweg zur Prüfung noch. Also ich sage kurz jetzt vorweg, also Sie können den Reader benutzen bei der Prüfung, sozusagen auch einfach als Anreiz, wirklich sich die Texte anzuschauen. Also das ist auch, um das nochmal klarzustellen, also wir hatten eigentlich, sozusagen für uns war es wichtig gewesen, Ihnen und sind dezidiert, ging es nicht darum, Ihnen in irgendeiner Art und Weise fertige Interpretationen dieser Texte zu liefern, sondern ganz im Gegenteil, es war uns eigentlich gerade daran gelegen, Ihnen in irgendeiner Form sozusagen einen Zugang zu ermöglichen zu den Texten, die zum Teil sehr relativ voraussetzungsreich und eben auch nicht leicht verständlich sind unbedingt. Also von daher auch generell die Vorlesung tatsächlich als eine Möglichkeit, sich auch diesen Texten tatsächlich selbst zu nähern. Sie werden umgekehrt sehen, ich glaube, das zeigt Ihnen die Erfahrung, dass Sie von der Vorlesung ein Vielfaches mitnehmen, wenn Sie den Text im Vornherein gelesen haben. Ich glaube, die Erfahrung sollten Sie alle mal gemacht haben. Es wird Ihnen auch noch helfen, die Texte auf jeden Fall hinterher zu lesen. Also diesen Anreiz, also auch diesen Wunsch von unserer Seite aus können wir formulieren. Das war auch letztendlich das Ziel von mir und Matthias, sich tatsächlich sozusagen einfach erpicht auf diese Texte zu machen, sie neugierig zu machen und sie auch wirklich dazu anzuhalten, die Texte selber zu lesen. Es ist auch also ganz sicherlich so, dass viele Punkte, die Sie in der Vorlesung hören oder auch einfach auf den Folien finden, werden sich erst dadurch erschließen, dass Sie sich tatsächlich eben mit den Texten selbst auseinandersetzen und dann die Vorlesung eben auch tatsächlich benutzen, um sozusagen eine eigene Lektüre oder einen eigenen Zugang zu den Texten auch selbst zu finden. Von daher also dürfen den Reader verwenden. Die Klausur ist, wie gesagt, nächste Woche hier, selber Ort, selbe Zeit. Der zweite Termin wird dann in der ersten Oktoberwoche voraussichtlich sein, den Termin hierzu. Aber das können wir jetzt schon sagen. Das wird sehr voraussichtlich, wird das der Dienstag sein von 13 bis 15 Uhr. Jetzt gab es noch Fragen generell zur Anmeldung. Vielleicht?
Ja, die elektronische Anmeldung muss man
Sie müssen sich jetzt ganz generell, das ist seit letztem Semester so, für die Vorlesungen elektronisch anmelden. Das beginnt 14 Tage vorher. Sie können sich dann bis 24 Stunden vorher wieder abmelden von der Vorlesung. Es wurde aber bisher, und ich denke, es wird auch dieses Semester noch sein, also wenn Sie sich jetzt nicht angemeldet haben und trotzdem kommen, dann sagen, werden wir sie einfach händisch nachtragen. Umgekehrt, also bisher ist, glaube ich, die Regelung nicht so, dass das jetzt als negativ bewertet wird. Ich weiß es nicht genau. Umgekehrt im Fall.
Vom Platz einfach schauen, dass sich alle anmelden, damit wir irgendwie.
Ja, ja. Also generell schon die Bitte, dass Sie das wirklich tun, sich anmelden. Sie können sich, wie gesagt, bis 24 Stunden vorher immer noch abmelden von der Vorlesung. Wir wissen dann auch einfach sozusagen, wie sich das platzmäßig ausgeht und welche Art von Räumen wir brauchen. War das Ihre Frage oder ist das dann? Also generell ist es eine Anmeldepflicht, aber wie gesagt, bis 24 Stunden vorher können Sie auch noch abmelden. Also wenn Sie dann plötzlich sagen, ich schaffe es doch nicht, wenn wir den nächsten Termin haben, dann melden Sie sich einfach von der Vorlesung ab.
Ja?
Ich denke schon, ne? Also das wird sozusagen die Woche sein, voraussichtlich in der ersten, weiß nicht, ersten oder zweiten Oktoberwoche, Dienstag. Das wird auf jeden Fall, das werden Sie finden auf der Website des Instituts, in diesem Anmeldesystem, und ich werde es auch nochmal auf meine Website schreiben, im Einzelnen.
Also es gibt zumindest 4 Prüfungstermine. Also Ende dieses Semesters, eben in einer Woche, dann Anfang Oktober. Dann werden wir Mitte des Wintersemesters und Ende des Wintersemesters wieder.
Gut, sonst noch Fragen? Diese eben, wer jetzt noch später gekommen ist, Sie haben gesehen, bitte würden wir Sie noch bitten, diese Evaluierungsbögen auszufüllen. Sie können das sozusagen hinterher am Ende der Vorlesung ja auch noch einsammeln. Und eben, wie schon gesagt, generell allgemeines Feedback wäre auch so sehr, sehr erwünscht, also in irgendeiner Form uns das händisch irgendwie oder per E-Mail oder persönlich sagen, sind wir da auch sehr, sehr froh und glücklich drum. Und Sie brauchen keineswegs irgendwelche negativen Sanktionen diesbezüglich zu erwarten. Also auch konstruktive, negative Kritik ist extrem willkommen. Gut, heutiges Thema der Vorlesung, Dekonstruktion der Sprache und des Sprechens. Der Autor, den wir behandeln werden, ist Jacques Derrida. Wir sagen, schließen auch damit diese Vorlesung Sprachphilosophie ab. Wir haben uns damit sozusagen bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts bewegt. Sie werden festgestellt haben, wenn Sie den Text sich angeguckt haben, dass Derrida keine leichte Kost ist. Wir halten ihn aber beide trotzdem für einen der spannendsten und wichtigsten Autoren des 20. Jahrhunderts überhaupt. Und auch der Text selber, den Sie für die heutige Vorlesung vorbereiten sollten, Signatur, Ereignis, Kontext, ist wahrscheinlich sozusagen immer noch einer der am besten oder am leichtesten zugänglichen Texte von Jacques Derrida und ist zugleich einer, kann man sagen, für die gesamte Theorieentwicklung, auch Rezeptionsgeschichte innerhalb sozusagen sprachphilosophischen Fragen, sicherlich einer der zentralen oder auch man kann sagen, einer der fruchtbarsten Texte gewesen, der wir werden darauf einkommen, eben noch eingehen ausführlich, eben auch seine sehr polemisch geführte Debatten ausgelöst hat. Ich werde so kurz, mindestens damit beginnen, einen kurzen Rückblick zu geben zu Saussure und Austin, also auch weil das dann die Anknüpfungspunkte sein werden, von denen Derrida ausgeht, und mich dann eben ausführlich diesem Text, Signatur, Ereignis, Kontext zuwenden. Auch da vielleicht nochmal klar dazu, also Sie werden hier keine fertige Interpretation kriegen, Sie werden auch keinesfalls eine umfassende Interpretation kriegen, der Text ist dazu viel zu komplex und voraussetzungsreich. Ich werde aber versuchen, Ihnen einfach anhand der wichtigsten Begriffe, andere werde ich ausblenden bewusst, aber ich versuche anhand der wichtigsten Begriffe, zentrale Gedanken, sozusagen die zentralen Konzepte oder auch Ansatzpunkte oder Kritikpunkte von Derrida an der philosophischen Tradition aufzuzeigen, um Ihnen damit gewissermaßen einen Anker zu geben, um überhaupt erstmal in diesen Text hineinzukommen und eine erste, sozusagen, einen ersten Lektüre-Leitfaden für diesen Text zu haben. Zunächst zum, sagen, Saussure und Austin. Was hatten wir bei Feldern die Saussure gesehen? Was waren die zentralen Punkte oder Thesen gewesen? Die Saussure ist ein Cours de Linguistique Générale, der, wie Sie ja wissen, nicht von ihm selbst geschrieben worden in dieser Form. Welche Thesen wurden dort vertreten? Ganz generell kann man sagen, dass eine zentrale These ist die, dass eben sprachliche Bedeutungen und sprachliche Laute, Einheiten nicht von vornherein gegeben sind, sondern Effekte eines differenziellen Systems. Einer der Kernsätze von Saussure ist der, dass er argumentiert, in der Sprache gibt es keine positiven Entitäten oder positiven Einzelglieder, sondern lediglich Differenzen und Unterschiede. Jedes Zeichen ist das, was es ist, nur dadurch, dass es sich von anderen Zeichen, sprachlichen Einheiten abgrenzen, unterscheidet. Gleichzeitig ist jeder sprachliche Ausdruck, kann man sagen, dadurch bestimmt durch eben die syntagmatischen, paradigmatischen Beziehungen, die er einnehmen kann. Also das natürlich direkt auf der Folie dieser Idee, dass Sprache ein differenzielles System bildet. Dementsprechend ist jedes sprachliche Zeichen durch sozusagen die Beziehungen bestimmt, sozusagen in Form und zwar im Sinne von Abgrenzungsbeziehungen oder Kombinationsbeziehungen, die es zu anderen Zeichen desselben sprachlichen Systems eingehen kann. Wir hatten gesehen, diese paradigmatischen Beziehungen sind Beziehungen in Absentia, sagt Saussure, also da geht es darum, dass wir gewissermaßen solche Reihen aufmachen können, dass eben jedes Wort, was ich verwende in einem konkreten Satz, sozusagen auch in Verbindung steht, und zwar, wenn man so will, auf virtuelle Art und Weise einer ganzen Reihe anderer Begriffe oder Ausdrücke, die sozusagen anstelle derer stehen könnten. Und wir haben schon syntagmatische Beziehungen zu stehen, das heißt in all die Beziehungen, in denen ein sprachlicher Ausdruck innerhalb sozusagen eines größeren Satztextgefüges vorkommen kann. In diesem Sinne könnte man nun sagen, und das war jetzt auch eine Leitfrage gewesen für die Vorlesung, was ist die Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks oder was heißt es, einen sprachlichen Ausdruck zu verstehen? In dem Sinn könnte man sagen, einen sprachlichen Ausdruck versteht, wer weiß, in welchen syntagmatischen und paradigmatischen Beziehungen der Ausdruck stehen kann. Das heißt also, wer seine Kombinationsmöglichkeiten und Gegensatzbeziehungen kennt. Wenn ich weiß, wie ich mit welchen anderen sprachlichen Ausdrücken eben eine sprachliche Einheit in Beziehung steht, dann kenne ich gewissermaßen seine Bedeutung und verstehe diesen Ausdruck. Welche Probleme tauchen auf bei dieser Konzeption von Sprache? Das erste Problem hatte ich schon angesprochen, eben laute Differenzen lassen sich ja letztendlich doch nur wieder durch einen Rekurs auf sprachliche Bedeutungen überhaupt erfassen. Also wenn der Strukturalismus argumentiert, das erste, was wir haben, sind sowas wie sprachliche, wie lautliche Unterschiede, sogenannte eben sprachliche Minimalpaare, dann kann ich diese Minimalpaare eben nur dadurch überhaupt feststellen, indem ich schon weiß, welche Bedeutungen innerhalb des sprachlichen Systems vorhanden sind. Also die Bedeutungen sind dummerweise sozusagen für den Strukturalisten auch der Ausgangspunkt, um überhaupt diese Minimalpaare bilden zu können. Also eben um diesen lautlichen, als ein Beispiel, um diesen lautlichen Unterschied zu erkennen zwischen Bein und Pein, muss ich letztendlich schon wissen, dass sozusagen damit zwei unterschiedliche Bedeutungen ausgedrückt werden, sonst käme ich gar nicht auf die Idee, dass da eben auch eine lautliche Differenz vorliegt. Zweites Problem. Frage, oder? Nein. Zweite Schwierigkeit ist die, also eben eine Bedeutungstheorie, die sich ausschließlich auf die sprachlichen Strukturen konzentriert, kann nicht wirklich erklären, wie nun sozusagen diese lautlichen Differenzen, Unterschiede überhaupt semantisch gehaltvoll werden. Also wie kommen, ganz banal ausgedrückt, wie werden diese lautlichen Differenzen innerhalb der Sprache, wie werden die bedeutungshaft? Wir erinnern uns daran, dass eben ja der Saussure relativ bewusst genau sozusagen die Frage nach der Referenzialität der Sprache, das heißt die Frage danach, wie Sprache sozusagen in Kontakt oder sozusagen im Zusammenhang mit den außersprachlichen Gegenständen steht oder wie sich Sprache auf, wie wir uns mit Sprache auf Welt beziehen, dass diese Frage ausgeklammert bleibt. Dadurch gewinnt er erstmal eine ganze Menge, er hat diese Freiheit eben Sprache tatsächlich erstmal selber als System zu betrachten und als linguistisches Objekt zu etablieren, aber er kann natürlich diese Frage sagen, wie jetzt sprachliche oder lautliche Differenzen bedeutungshaft werden, die kann er sozusagen zunächst nicht plausibel machen. Zweites Problem, was auftaucht, ist, dass eben, wenn man von den sprachlichen Strukturen ausgeht, man auch nicht erklären kann, dass sich eben mit einem sprachlichen Ausdruck in unterschiedlichen Gesprächssituationen, das wäre ja genau die Parole, die der Saussure erstmal als Objekt der Sprachwissenschaft ausgeklammert hat. Also wenn ich sozusagen, ich kann nicht erklären, wie ich es schaffe, sagen, unterschiedliche Bedeutungen, bei Austin heißt dann illokutionäre Akte, mit ein und derselben sprachlichen Äußerung zu vollziehen. Also der Strukturalist kann nicht erklären, warum eben dieser Hund ist bissig einmal eine Warnung sein kann, eine Drohung oder eine Empfehlung, je nachdem eben wie der außersprachliche Kontext situiert ist. Drittes Problem ist das, dass eben letztendlich damit sowas wie eine sprachliche Bedeutung überhaupt bestimmbar ist, man implizit zumindest davon ausgehen muss, dass dieses System der Sprache in sich geschlossen ist. Also dieses Spiel der Differenzen, wodurch ja die sprachlichen Ausdrücke erst sozusagen bedeutungshaft werden, wodurch die Sprache als solche auch konstituiert wird, dieses Spiel, was ja prinzipiell offen ist, muss in irgendeinem Sinne zumindest implizit abgeschlossen werden oder über ein Zentrum definiert werden, damit eben tatsächlich nicht sowas passiert, dass eben die Bedeutungen letztendlich anfangen zu schwimmen. Also wenn ich sowas wie fixe, feste, bestimmte Bedeutungen haben möchte innerhalb eines sprachlichen Systems, dann muss ich davon ausgehen, zumindest implizit, dass dieses System geschlossen ist. Dazu erstmal Fragen? Ja?
Warum ist Punkt 1 ein Problem?
Na, weil ich damit wieder eine Priorität reinbekomme der Bedeutungen. Also der Strukturalismus geht ja davon aus, zumindest auch in der Form einer späteren Entwicklung bei Jakobson, Das Erste, was wir eigentlich haben, sind nur lautliche Differenzen. Und diese lautlichen Differenzen werden dann bedeutungshaft. Und die zentrale These war ja die gewesen, es gibt nicht sowas wie von vornherein gegebene Bedeutungen, die in irgendeiner Form als Entitäten existieren und dann gewissermaßen mit einem Namen versehen werden. Das wäre diese Nomenklaturtheorie, gegen die Saussure gewendet hat, dass eben Bedeutungen, aber auch so sprachliche Zeichen nicht oder sprachliche Lautbilder nicht etwas von vornherein Gegebenes sind, die dann gewissermaßen per Konvention, wie auch immer, zusammen verknüpft werden, sondern dass es eben so aussieht, dass letztendlich Sprache als sozusagen als eben dieser Prozess der Artikulation verstanden werden muss, denkt an dieses Zerschneiden eines Blatt Papiers bei Saussure, wo letztendlich genau eben diese beiden verschwommenen Massen, sondern das Chaos des Denkens, das Chaos der lautlichen Materie eben durch diesen signifikativen Prozess überhaupt erst zerschnitten werden und bedeutungshaft werden. Und dadurch dann plötzlich brauche ich dann doch wiederum die Bedeutung. Also damit dann bitte, wenn ich lautliche Unterschiede feststellen will, Problem für den Strukturalismus, jetzt für uns, für einen sozusagen nicht sozusagen Hardcore-Strukturalismus, ist kein Problem natürlich. Er sagt ja, wo ist das Problem? Innerhalb des Strukturalismus argumentiert schon, weil der Strukturalismus ja sagt, es gibt ja nicht so von vornherein gegebene Bedeutungen. Wenn ich aber so eine Minimalpaaranalyse mache, dann gehe ich natürlich davon aus, ich habe schon Bedeutungen, ich kann die auch schon sehr gut unterscheiden und davon ausgehend dann fange ich an, auch eben entsprechend diese lautlichen Unterschiede aus der Sprache eben über diese Minimalpaaranalysen herauszupräparieren. Aber dann ist das Erste eben wiederum doch die Bedeutung und dann ist die Frage wiederum unbeantwortet, wie komme ich zu diesen Bedeutungen? Das muss dann der Strukturalist wiederum natürlich sozusagen von vornherein voraussetzen, dass wir diese Bedeutungen haben.
Ja? Kann ich noch einmal kurz den Abschlussvergleich der Struktur erklären?
Naja, wenn ich davon ausgehe, dass sprachliche Zeichen nur durch Differenzen bestimmt sind, nur durch das, was sie nicht sind, dann ist natürlich klar, dass dann jede kleinste Veränderung, also wenn ich dann stelle ich mir gewissermaßen ja die Sprache vor als ein großes Netz, wo alles in irgendeiner Form miteinander zusammenhängt. Und sagen, wenn ich sagen, dass davon ausgehe, dass dieses System nicht in irgendeiner Form ein Zentrum hat oder sagen, dieses System auch in sich abgeschlossen ist, dann besteht diese Gefahr, dass eben sozusagen diese Differenzen anfangen zu flottieren. Haben Sie im Grunde ein reines Spiel der Differenzen und mir geht sowas wie verloren, wie eben eine bestimmte oder eine eindeutige Bedeutung. Also ich muss in diesem Spiel der Differenzen zumindest irgendeinen Fixpunkt haben, weil sonst sozusagen komme ich letztendlich zu einer Art, man könnte auch sagen, eine Art infiniten Regress, weil ich ja immer irgendwie anfange weiter zu fragen und dann, indem ich anfange weiter zu fragen, verschieben sich jeweils sofort wiederum auch sozusagen die Bedeutungen, also ich davon ausgehe, dass eben auch dann, sobald ich einen Ausdruck verwende, auch dann wiederum immer alles im Kopf haben müsste, dann ist ja die Annahme, zumindest die implizite, dass sozusagen dieses System zumindest geschlossen ist und ich auch an irgendeinem Punkt nicht immer sozusagen weiter fragen müsste, nach den Differenzen den einzelnen Ausdruck eingehen kann. In dieser Form hat er zugesagt, das ist eine Kritik, also sozusagen, ich habe es immer auch implizit genannt, also das ist eine Kritik, die sozusagen von außen an den Strukturalismus herangetragen wird. Der Strukturalismus selber, Saussure, formuliert das nicht so. Gut, bei Austin hatten wir gesehen, sozusagen seine zentrale These war ja die gewesen, dass eben Sprache nicht nur dazu dient, die Welt zu beschreiben, sondern dass eben mit Sprache, mit Sprechhandlungen, Sprechakten, mit sprachlichen Äußerungen, sprachliche Handlungen vollzogen werden und Tatsachen überhaupt erst geschaffen werden. Also das sozusagen war ja der Ansatzpunkt von Austin mit der sogenannten deskriptive Fehlschluss gewesen, wo er argumentierte, also die Philosophie hat im Grunde genommen immer nur einen minimalen Ausschnitt dessen sich betrachtet, was sozusagen Sprache ist, was wir mit Sprache tun, nämlich zu behaupten und Tatsachen festzustellen. Das ist für Austin, war das ja auch sozusagen ein Sprechakt gewesen, aber behaupten und beschreiben, Tatsachen feststellen, war eben auch nur ein Sprechakt unter vielen anderen möglichen Sprechakten. Die Bedeutung nun, was war die Bedeutung einer sprachlichen Äußerung und sozusagen ihre illokutionäre Kraft, das hatten wir gesehen an diesem Beispiel der Hund ist bissig, die wird nun letztendlich fixiert, nicht oder weniger durch die Intention des Sprechers bei Austin, sondern in erster Linie durch die konventionellen Regeln und den Kontext der Äußerungssituation. Wir hatten ja gesehen, ich kann durchaus ein Versprechen geben, ich verspreche irgendwie morgen hier eine Vorlesung zu halten, habe überhaupt nicht die Absicht, das zu tun. Das Versprechen habe ich aber trotzdem verzogen. Das heißt, in dem Falle nutzt es mir nichts zu sagen, ich hatte ja gar nicht die Absicht zu kommen, meine Intention war es ja gar nicht, das Versprechen zu halten. Gegeben, vollzogen habe ich das Versprechen faktisch trotzdem. Und zwar aufgrund einfach der konventionellen Regeln und der Äußerungssituation. Also wenn die Situation entsprechend ist und dann die Regeln auch entsprechend vollziehbar sind, dann ist die Handlung faktisch vollzogen, auch wenn ich gar nicht die Absicht hatte oder sie in diesem Sinn auch innerlich gar nicht vollzogen habe. Austin spricht dann eben auch von einem sogenannten Missbrauch des Verfahrens. In dem Sinne, sozusagen das nochmal angewendet auf dieses Konzept eben, wann habe ich eine sprachliche Äußerung verstanden? Versteht jemand eine sprachliche Äußerung? Und zwar derjenige, der weiß, welche Akte man mit dieser Äußerung in der Welt vollziehen kann. Und diese Akte, sagen, waren dreifache Art bei Austin, nämlich einmal die lokutionären Akte, den illokutionären Akt und den perlokutionären Akt. Wenn ich weiß, welche Akte ich in einer Äußerung vollziehen kann, dann habe ich eine Äußerung verstanden. Probleme, die man hier festmachen kann, auch das eben ist Probleme, sind einfach Probleme, Kritikpunkte, um sozusagen diese illokutionäre Kraft überhaupt einer Äußerung bestimmen zu können, muss ich diesen Kontext auch tatsächlich bestimmen können. Also wenn der Kontext nicht in irgendeinem Sinne vollständig erfassbar ist, dann habe ich auch Schwierigkeiten, die illokutionäre Kraft einer Äußerung abschließend zu bestimmen. Das kennen Sie alle, es gibt sehr viele Äußerungen, die wir tun und machen, die durchaus nicht eindeutig sind, weil uns eben gewisse kontextuelle Faktoren nicht bekannt sind. All den Momenten, wo wir uns fragen, wie hast du das eigentlich gemeint oder wie ist diese Äußerung tatsächlich zu verstehen? Sie kennen das, Sie fragen zurück, was willst du mir damit sagen? Das sind genau Momente, wo eben offensichtlich uns nicht gelingt, den Kontext abschließend zu bestimmen. Weil es offensichtlich gewisse Voraussetzungen gibt, die wir nicht kennen, gewisse wie auch weiter Hintergedanken, die da eine Rolle spielen, beziehungsweise die in irgendeiner Form diesen Gesamtkontext auch im Sinne von Weltwissen bilden. Der zweite Punkt ist der, wir hatten ja vorhin gesehen, dass die Intention zunächst für Austin keine Rolle spielt. Sie kommt aber jetzt komischerweise dadurch wieder hinein in die Theorie oder zum Tragen, indem Austin darauf besteht, und das hatte ich auch das letzte Mal oder beim Austin eben deutlich gemacht, insofern er eben darauf besteht, dass sagen, all die Äußerungen ausgeschlossen werden sollen, bei denen wir sagen würden, die sind nicht ernsthafter Natur. Und damit meint er also Äußerungen, die weder glücken noch missglücken können. Also sein Beispiel war eben der Schauspieler auf der Bühne, der gewissermaßen so ein Versprechen vollzieht oder eben zwei Schauspieler, die verheiratet werden auf der Bühne. Diese Art sagen, von sprachlichen Äußerungen will Austin auch generell nicht nur aus einer Theorie als Ganzes, sondern eben aus der Theorie der Unglücksfälle ausgeschlossen wissen. Aber damit natürlich sagen, kommt indirekt wieder die Idee einer Intention zum Tragen, nämlich eben, dass letztendlich die Bedeutung einer Äußerung von der Präsenz einer Bedeutungsintention im Bewusstsein des Sprechers abhängt. Also auf der einen Seite fliegt die Intention zunächst mal hinaus, wenn ich sage, okay, ein Sprechakt wird seine illokutionäre Kraft wird nur durch die Regeln und den Äußerungskontext bestimmt. In dem Moment, wo er aber argumentiert, die Äußerung muss aber ernsthafter Natur sein, oder wie er sagt, nur sozusagen in normalen, üblichen Umständen geäußert werden, kommt zumindest indirekt wieder diese Idee einer Intention mit hinein, dass eben doch tatsächlich die Bedeutung einer Sprechhandlung letztendlich eben über diese Präsenz einer Bedeutungsintention überhaupt erst dann abschließend bestimmt werden kann, einer Bedeutungsintention, die eben im Bewusstsein des Sprechers, der Sprecherin existieren muss. Dazu Fragen? Gut, wir kommen damit, das, sagen, das ist jetzt das Vorspiel gewesen. Kurz nochmal zur Rekapitulation. Gleichzeitig, das wäre ja auch so dann der Punkt gewesen, habe ich natürlich jetzt damit auch schon gewisse Einwände vorformuliert, vorweggenommen, die dann Derrida an Saussure und an Austin stellen wird. Also klar, sozusagen diese Probleme, die ich hier formuliert habe, sind bereits sozusagen aus der Perspektive von Derrida formuliert. Ich werde jetzt eben im Folgenden auf diesen Text eingehen, Signatur, eigenes Kontext, und Ihnen versuchen, eben anhand dieser Auseinandersetzung auch von Derrida mit Austin in erster Linie, es gibt auch sozusagen sehr ausführliche Auseinandersetzungen mit Saussure, die finden in anderen Texten statt, insbesondere in der Grammatologie. In diesem Text sozusagen konzentriert es sich ja ausschließlich sozusagen auf diese Behandlung der performativen Äußerung bei Austin. Aber sondern das sei vorweg gesagt, also diese Auseinandersetzung und das Abarbeiten eben auch mit dem Strukturalismus sozusagen steht auch ganz am Anfang, in einem ganz zentralen Moment innerhalb des Denkens von Jacques Derrida. Ja, ich habe Ihnen zur Feier des Tages ein schönes Bild, ein anderes Bild mitgebracht von Jacques Derrida. Sie können ihn suchen. Wer findet ihn? Was glauben Sie, welcher ist? Ich hoffe, ich irre mich nicht, keine Ahnung. Es ist der ganz Linke tatsächlich, ja. Also ich lese Ihnen den Text kurz vor, zur selben Zeit auf dem Sportplatz von Ben Ruila in der Nähe von Ben Aknuan. Wir spielten ein bisschen stockfinster, weil ich träumte davon, Berufsfußballer zu werden. Eine Hommage an Matthias, auch natürlich als großer Fußballer. Tatsächlich gab es also die Zeit, wo Derrida ernsthaft darüber nachdachte, die Schule zu schmeißen und auch sonstige intellektuelle Tätigkeiten sich ganz dem Fußball zu verschreiben. Wie wir wissen, ist daraus zum Glück nichts geworden, durchaus zu sagen, positiv zu begrüßen. Dann später kurz zum Leben von Jacques Derrida. Also sagen, das war in diesem Fußballbild bereits deutlich, aber ich denke, diese Information ist nicht ganz unwichtig. Also er wird 1930 in Algerien geboren, also sagen, und zwar als Teil oder als sagen, in eine jüdische Familie hinein. Er wird dann sagen, 1942, im Alter von 2 Jahren, sagen, als Sohn jüdischer Eltern von der Schule verwiesen. Er kehrt dann im Frühjahr 1943 zurück, also ungefähr ein Jahr, dann dreiviertel Jahr, sagen, geht er überhaupt nicht zur Schule oder mehr oder weniger eine andere Schule und schwänzt meistens die Schule und spielt eben Fußball in dieser Zeit. Die Rückkehr sozusagen findet dann statt im Zuge eben auch der Landung der Alliierten. Also in dem Moment sozusagen werden dann diese antisemitischen Gesetze auch zurückgenommen. 1949 zieht dann Derrida nach Frankreich. Er studiert sozusagen an der École Normale Supérieure. Hört dort Vorlesungen unter anderem bei Louis Althusser und Michel Foucault. Er ist dann später sozusagen wird der wissenschaftliche Assistent an der Sorbonne und von 65 bis 84 ist er Maître Assistant an der École Normale Supérieure. Was wichtig ist und was das auch nur verdeutlichen soll, ist, dass Derrida eigentlich bis zu seinem Lebensende niemals eine ordentliche Professur hat oder niemals einen wirklich offiziellen Lehrstuhl. Also dann sein Denken oder seine Philosophie hat dann immer einen sehr starken Widerstand erzeugt. Also so gesehen, diese klassische akademische Laufbahn ist ihm letztendlich eigentlich immer verwehrt geblieben. Er hat zahlreiche, unzählige Gastprofessuren gehabt, aber tatsächlich eben eine, wie man das sozusagen heute nennen würde, eine ordentliche Professur oder eben einen echten Lehrstuhl, den hat er seines Lebens niemals erhalten, sondern hat eben sehr viele zahlreiche andere Tätigkeiten ausgeübt. 1966, ein wichtiges Datum, das ist auch wichtig für die Rezeption von Derrida, hält Derrida einen Vortrag mit dem Titel Die Struktur, die Struktur, das Zeichen und das Spiel auf einem Kolloquium an der Johns Hopkins University in Baltimore. Dieser Vortrag hat einerseits sozusagen im Grunde genommen sozusagen ein programmatischer Entwurf sozusagen des Poststrukturalismus oder der Dekonstruktion. Poststrukturalismus ist ein Ausdruck, den Derrida selbst nie verwendet. Also letztendlich ist er in diesem Vortrag, stellt er programmatisch seinen Ansatz vor und setzt sich mit den Positionen von Lévi-Strauss, Nietzsche und Freud auseinander. Wichtig ist dieser Vortrag auch deswegen, weil dann damit die gesamte Rezeption von Derrida in den USA einsetzt. Also er dann macht aus diesem Vortrag Bekanntschaft mit Paul de Man, einen sondern später eben auch einer der wichtigsten Vertreter der sogenannten dekonstruktiven Literaturwissenschaft oder eben auch eines Vertreters der sogenannten Yale School in den USA. Er trifft auch dort Jacques Lacan. Letztendlich ist sozusagen dieser Vortrag um das Jahr 66 eigentlich sozusagen einer der Momente, wo die Rezeption beginnt von Jacques Derrida in den USA. Letztendlich ist es auch dann so, dass die Rezeption, die wir dann sozusagen von Derrida ja, heute haben, hat letztendlich immer diesen Umweg gemacht über die USA. Also wenn man sich anguckt, auch sozusagen die Publikationsdaten seiner Schriften, sind die in der Regel fast immer zuerst im Englischen erschienen, also zunächst im Französischen, dann im Englischen. In der Regel ist sehr oft erst sehr viel später auch dann ins Deutsche übersetzt worden. Ebenso ist eine Rezeption in Frankreich selbst von Derrida sehr, sehr lange Zeit fast gänzlich ausgeblieben. 1967 gelingt dann Derrida sein erster Hattrick, kann man wirklich sagen. Also er veröffentlicht drei ganz zentrale Werke in einem und selben Jahr bei, und das ist auch noch wichtig, bei drei unterschiedlichen renommierten französischen Verlagen. Also er hat jedes Buch in einem anderen Verlag veröffentlicht. Das ist einmal die Grammatologie, 74 ins Deutsche übersetzt, die Stimme und das Phänomen und die Schrift und Differenz, eine Aufsatzsammlung von ihm. Es folgt dann noch ein zweiter Hattrick, 5 Jahre später, nur auch da wiederum 3 Bücher in einem und demselben Jahr, nämlich Positionen, eine Interviewsammlung, wobei die Interviews alle in geschriebener Form gehalten wurden. Also er hat sich sehr lange Zeit dagegen verwehrt, mündlich Interviews zu geben. Randgänge der Philosophie, auch das wiederum eine Aufsatzsammlung. Und Dissemination, wo eine Auseinandersetzung, in diesem dann finden sich 2, 3 Aufsätze, einer davon eine ausführliche Auseinandersetzung mit Platon und ein anderer eine ausführliche Lektüre von Mallarmé. Ab Mitte der 80er Jahre dann spricht man dann von einer oft politischen, ethischen Wende von Derrida. Man kann sicherlich zeigen, dass diese Fragen des Ethischen, des Politischen immer schon auch im Denken Derridas vorhanden gewesen sind. Mitte der 80er Jahre werden sie explizit und Derrida wendet sich zunehmend eben Fragen des Ethischen, des Sozialen, des Politischen, letztendlich auch des Juridischen zu. Kurz vielleicht vorweg zu der Entstehungs- und Wirkungsgeschichte von SEC. Also SEC ist hier Signature Event Context, so eine Abkürzung, die Derrida dann selber wählt, die im Weiteren auch immer so das Ganze mit SEC zitieren. Signature Ereignis Kontext ist ein Vortrag auch, den Derrida auf einer Konferenz zum Thema Kommunikation in Montreal gehalten hat. Er wird dann ein Jahr später veröffentlicht, eben sozusagen in einer dieser wichtigen Publikationen, 1972 in Randgänge der Philosophie. 1977, das ist ein wichtiges Datum, erscheint dann eine Übersetzung von Signature Ereignis Kontext, und zwar erstmals ins Englische, in der Zeitschrift Plüf und in derselben Zeitschrift mit diesem Aufsatz erscheint eine kurze sozusagen Entgegnung, ein Reply von John Searle, also diesem amerikanischen Sprachphilosophen, der ja auch vor 4 Wochen hier gesprochen hat, wo er sich sehr kritisch, polemisch mit der Position Derridas auseinandersetzt. Wenige Monate später nur, so heißt in der zweiten Auflage der Zeitschrift, erscheint dann wiederum eine wesentlich längere Auseinandersetzung von Jacques Derrida mit diesem Text von Searle. Der Text von Searle ungefähr 4 bis 5 Seiten, glaube ich. Derrida antwortet mit fast über 200 Seiten auf diesen kurzen Text. Wichtig an dieser Auseinandersetzung ist, dass eben genau da sozusagen plötzlich sozusagen sich manifestiert, diese Auseinandersetzung zwischen einer analytischen Tradition des Sprachdenkens, der Sprachphilosophie auf der einen Seite und eben sagen Ansätzen einer kontinentalen Sprachphilosophie ausgehend von Husserl, Saussure, aber eben auch sagen Nietzsche könnte man noch dazu nehmen, also wo sagen eine sehr viel breitere, sagen eine diese Traditionslinien, die wir auch aufgemacht hatten, eben diese kontinentale und analytische Position aufeinandertreffen. Also letztendlich sozusagen, das hatte ich auch schon genannt, also Searle als jemand, der damit argumentiert, dass eben letztendlich Philosophie überhaupt erst mit Frege beginnt und auch außerhalb dieses sprachanalytischen Diskurses kann man sagen, nichts als tatsächlich eben rational, argumentativ, gültig sozusagen akzeptiert. Und auf der anderen Seite eben diese Tradition, die wir auch in der Vorlesung versucht haben, stark zu machen, wo eben ausgehend, sozusagen auch zurückgehend, durchaus auf Herder, Humboldt, aber eben auch Heidegger, Merleau-Ponty, aber auch Saussure, sozusagen ganz andere Fragen auch an die Sprache gestellt werden. Was ist nun der Ausgangspunkt in diesem Text? Also zunächst einmal geht es ihm darum, sozusagen eine Reihe von Begriffen, und zwar ganz genau drei, die in Frage zu stellen und zu hinterfragen. Zunächst mal eben der Begriff der Kommunikation, und zwar Kommunikation als, ja man kann sagen, Übermittlung, Transport, Austausch von Sinn und Intentionen. Also er fragt sich, ist es irgendwie korrekt, Kommunikation als eine Übermittlung von Sinn und Bedeutung, von Sinn und Intentionen aufzufassen. Zweite Frage betrifft die den Begriff des Kontextes, und zwar der Kontext ist alle, wie er sagt, alle Mehrdeutigkeiten reduzierende Grenze. Wenn wir irgendwie in irgendeiner Form in der Sprache mit einer Mehrdeutigkeit zu tun haben, wenn wir nicht genau wissen, wie es dieser Ausdruck zu verstehen, dann fragen wir in erster Linie nach dem Kontext. Wo sozusagen wird dieser Ausdruck gebraucht? Was ist genau der Kontext? Unsere Überzeugung ist die, dass letztendlich der Kontext in der Lage ist, die Mehrdeutigkeit zu begrenzen. Das heißt, die Mehrdeutigkeit wird nicht aufgelöst, aber wir können in jedem einzelnen Fall zumindest entscheiden, welche Bedeutung relevant ist, indem wir den Kontext heranziehen. Zweiter Kritikpunkt von ihm, dritter Begriff, den er sozusagen attackiert und das er eben auch im Weiteren ausführlich tun wird, ist der Schrift, und zwar Schrift als einem sekundären, abgeleiteten Kommunikationsmittel gegenüber dem sich selbst gegenwärtigen Sprechen. Da knüpft Derrida eine Tradition an, die er Phonozentrismus nennt, und zwar sozusagen das Argument hier von ihm ist, wir müssen im Einzelnen nicht ausführen, dass aber innerhalb der abendländischen Philosophie und so ausgehend von Platon die Schrift immer als etwas Sekundäres, Parasitäres begriffen wird gegenüber dem sich selbst präsenten Sprechen. Schrift wird immer als etwas verstanden, was sozusagen ja, verwaist ist, insofern es von seinem Äußerungsursprung entfernt ist. Es neigt dazu, eben letztendlich opak zu werden, es neigt dazu, zu Missverständnissen zu führen, ganz einfach, weil diese Möglichkeit der Rückfrage nicht gegeben ist. Im Sprechen haben wir gewissermaßen das Gefühl, dass wir direkt bei der Bedeutung sind, wenn Sie mir jetzt zuhören, das Gefühl haben, Sie verstehen mich, haben Sie auch das Gefühl, Sie sind direkt bei der Bedeutung letztendlich. Wenn Sie etwas nicht verstehen, können Sie zumindest prinzipiell nachfragen. Also hier gibt es die Möglichkeit, die Bedeutung eben auch zu fixieren. Die Gefahr, die die philosophische Tradition immer sieht bei der Schrift, ist genau dieses Moment, dass sie letztendlich eben anfängt, man kann sagen, selbstständig zu werden. Sie verselbstständigt sich, sie ist losgelöst von ihrem Äußerungsursprung und damit eben auch einfach anfällig letztendlich für sozusagen Mehrdeutigkeiten oder eben auch für eine Verstreuung der Bedeutungen. Derrida stellt eine Reihe von Fragen. Also die erste Frage ist die eben, dass er diesen Begriff der Kommunikation sich einfach fragt und eben auch auf diese Bedeutung von Kommunikation reflektiert und sagt, also entspricht überhaupt diesem Wort Kommunikation sowas wie ein einzelner, eindeutiger, kommunizierbarer Begriff? Also diese Doppeldeutigkeit sich ausgewollt. Also können wir diesen Begriff der Kommunikation überhaupt eindeutig bestimmbar kommunizieren? Worum es ihm dabei geht, ist eben die Frage, ob es sowas gibt wie eine letztendlich gewöhnliche, wörtliche, eigene Bedeutung eines Wortes. Also er fragt sich gibt es überhaupt so etwas wie eine eigentliche Bedeutung? Gibt es sowas wie eine gewöhnliche Verwendungsweise eines Wortes, und zwar eine eigentliche, übliche Verwendungsweise eines Wortes, die jeder metaphorischen, rhetorischen, figurativen Verwendungsweise vorausgeht. Also ist es wirklich so, dass wir immer sagen können, es gibt so etwas wie eine normale, übliche, eigentliche Bedeutung, Verwendungsweise und dann gibt es noch zahlreiche andere Formen, hauptsächlich angesiedelt in Poetik, Literatur, die wir dann eben als eine metaphorische sozusagen ja, Verschiebung von der ursprünglichen Bedeutung ansehen würden. Die nächste Frage eben genau, die des Kontexts und der Mehrdeutigkeit Derrida stellt radikal in Frage, dass es überhaupt möglich ist, dann Mehrdeutigkeiten durch den Kontext abschließend und vollständig zu reduzieren. Er sagt nicht, dass es möglich ist, dass der Kontext die Bedeutungen einschränkt, aber er argumentiert dagegen, dass es möglich ist, eine Bedeutung abschließend zu fixieren. Und er stellt gegen den Begriff der Mehrdeutigkeit, der Polysemie, den der Dissemination. Er argumentiert, dass letztendlich eigentlich, wie wir es immer sagen, mit Bedeutungen zu tun haben, die sich niemals abschließend bestimmen lassen. Das heißt nicht, dass wir sagen, es keine Bedeutungen gibt oder alles bedeuten kann, aber das heißt nur, dass wir eben nicht in der Lage sind, eine Bedeutung abschließend zu bestimmen oder letztendlich sagen, ein für alle Mal festzulegen. Und aus dieser strukturellen Ungesättigkeit des Kontexts, wie Derrida das nennt, eben die Annahme, dass der Kontext niemals gesättigt ist, niemals wirklich abgeschlossen sein kann, leitet Derrida sagen, die Notwendigkeit, wie er das sagt, einer Verallgemeinerung und Verschiebung des klassischen Schriftbegriffs an. Und damit meint er zunächst einmal nichts anderes als die Frage eben, ob das tatsächlich so ist, wie das die Tradition so annimmt und wie man das auch intuitiv sofort zustimmen würde, dass wir sagen würden, auch historisch ja durchaus gut belegt, dass letztendlich das Sprechen sozusagen das Ursprüngliche ist und die Schrift gegenüber dem Sprechen auch als einfach sozusagen späteres kulturelles Produkt einen immer sekundären, abgeleiteten Charakter hat. Und Derrida versucht nun letztendlich sozusagen diesen klassischen Schriftbegriff zu dekonstruieren. Er versucht ihn auszuhebeln und versucht sozusagen einen neuen Schriftbegriff zu kommen. Wie macht er das? Was ist der Ansatzpunkt, wie er da vorgeht? Der erste Schritt, er macht das in zwei Schritten letztendlich. Der erste Schritt ist, der er sagt, na gut, jetzt gucke ich mir doch einfach erstmal an, was sind denn sozusagen die Kerneigenschaften des klassischen Schriftbegriffs. Also wie wird in der Tradition der abendländischen Philosophie dieser Begriff der Schrift charakterisiert? Welche Eigenschaften werden der Schrift zugesprochen? Und im zweiten Schritt versucht er dann zu zeigen, dass eben diese Eigenschaften, die klassischerweise der Schrift zugesprochen worden, nicht nur für die Schrift gelten, sondern dass er zeigen kann, dass sie eben für alle Ordnungen, wie er sagt, von Zeichen und für alle Sprachen im Allgemeinen zutreffen und sagt sogar eben sogar über die semiolinguistische Kommunikation hinaus Gültigkeit haben. Also erster Schritt nochmal ist zu sagen, was sind überhaupt diese Kerneigenschaften des klassischen Schriftbegriffs, und dann ist es letztendlich zu zeigen, dass diese Eigenschaften auch sozusagen auf alle anderen sozusagen Ordnungen von Zeichen, das heißt eben auch auf die gesprochene Rede zutreffen. Und er will damit aufweisen, dass eben genau sozusagen, indem er zeigt, schaut sozusagen, diese Eigenschaften, die ihr der Schrift zurechnet, die gelten noch ganz genauso auch für das Sprechen oder eben das selbstpräsente, die sich selbstpräsente Rede. Er bestimmt nur drei Kerneigenschaften der Schrift, sozusagen ausgehend von einer Lektüre von Condillac. Das eine sozusagen, und das Naheliegende, ist eben eine Beständigkeit und Bestehenbleiben des geschriebenen Zeichens. Das ist ganz klar. Die Schrift ist in irgendeiner Form beständig. Wenn wir heute archäologische Zeugnisse haben von anderen Kulturen, dann sind wir immer sehr froh, wenn es in irgendeiner Form schriftliche Unterlagen gibt, auf die wir rekurrieren können. Also das sprachliche, das schriftliche Zeichen zeichnet sich dadurch aus, dass es beständig ist und eben sozusagen über die Gegenwart der Inskription, also über den Moment des Schreibens, über seinen seinen Ursprung hinaus beständig ist und bestehen bleibt. Während er eben das Sprechen sozusagen direkt in seinem Moment auch wiederum vergeht. Zweites Charakteristikum der Schrift nennt Derrida eben die Möglichkeit, dass das schriftliche Zeichen in der Lage ist, seinen Kontext zu brechen. Das war ja die Angst eben auch, die die Philosophen hatten, oder die Skepsis gegenüber der Schrift, dass nämlich die Schrift genau dazu tendiert, dass ich sie eben aus ihrem Kontext herausgreifen kann. Einfachste Form dieser Dekontextualisierung oder Rekontextualisierung ist das Zitat. Und das kennen Sie alle, ich kann jemanden falsch zitieren, ich kann ihn bruchstückhaft zitieren, ich kann ihn sozusagen verfälschen zitieren. Und da ist dann diese Gefahr eben, dass das schriftliche Zeichen aus einem Kontext herausgenommen werden kann und in einen anderen Kontext hineingestellt werden kann. Er nennt es auch so ein Verfahren der Auftropfung. Ich kann sozusagen das schriftliche Zeichen anderen Kontexten auftropfen. Und der dritte Punkt, er nennt das Verräumlichung, also eben, dass das geschriebene Zeichen als eine visuelle Markierung in einem bestimmten Raum fungieren kann. Und zwar eben, ja, sagen, losgelöst oder eben auch sichtbar, sagen, in seinem Sinne einer kontextuellen Kette, und dass es eben auch so visuell als Markierung auch trennen kann, sagen, von seinem Referenten, aber eben auch selbst tatsächlich von seinem Signifikat. Das Zeichen, das schriftliche Zeichen ist dann räumlich getrennt von seinem Referenten und von seiner Bedeutung. Die Konsequenzen nun, die Derrida zieht, ich kann das im Einzelnen sagen, Ihnen ist auch nur exemplarisch hier vorführen, aber die Konsequenzen, die er zieht, ist der, dass er eben sagt, dass diese Kerneigenschaften, das ist das zentrale Argument, diese Kerneigenschaften, so Derrida, gehören nicht nur zur Struktur des geschriebenen Zeichens, so argumentiert er, sondern sie gehören letztendlich zu jedem Zeichen, das eben auch zum gesprochenen Zeichen. Und er argumentiert, dass eben diese strukturelle Möglichkeit der Abwesenheit eines Signifikats, was ja bei der Schrift sozusagen immer möglich ist, dass die Bedeutung gewissermaßen nicht präsent ist oder erst erschlossen werden muss, dass dann Loslösung eben auch von der Bedeutungsintention, dass ich einen Text kann ich eben genau lesen, es gibt keine Möglichkeit für den Autor zu sagen, so habe ich das doch gar nicht gemeint, du hast mich falsch verstanden. Sobald ich einen Text vorliegen habe, ist der Text im Grunde genommen offen für jede Interpretation und ich als Autor habe keine Möglichkeit mehr zu sagen, aber das ist doch gar nicht meine Intention gewesen. Ich gebe gewissermaßen meinen Text her und er ist losgelöst von der Bedeutungsintention und der Äußerungssituation selbst. Und das gewissermaßen macht nach Derrida jedes Zeichen dafür geeignet, als Graphem, also sozusagen als schriftliches Zeichen, wie er das nennt, im Sinne seines ausgeweiteten großen Schriftbegriffs zu fungieren. Das heißt also, dass letztendlich jedes sprachliche Zeichen, so argumentiert Derrida, immer schon von seinem Ursprung abgeschnitten ist. Und da radikalisiert gewissermaßen Derrida die Position von Saussure, dass es nur Differenzen, dass es nur Unterschiede gibt und argumentiert, dass es eben keine Erfahrung von reiner Gegenwart gibt, sondern eben nur Ketten differenzieller Zeichen. Ich habe nur differenzielle Zeichen, er radikalisiert diesen Differenzgedanken bei Saussure und weitet ihn eben auch tatsächlich sozusagen auf jede Form von Zeichen aus, aber eben auch von jeder Form sozusagen einer reinen, unmittelbaren Präsenz und sagt eben auch, die unmittelbare Präsenz ist letztendlich sozusagen immer schon Effekt von differenziellen Ketten. Derrida schließt daraus nun und sagen, argumentiert im Weiteren, dass damit überhaupt letztendlich ein Element, das heißt also sowohl ein geschriebenes als auch ein gesprochenes, als Zeichen funktionieren kann, damit überhaupt irgendetwas, eine sprachlich gesprochene, lautliche Entität zum Zeichen werden kann, muss iterierbar sein. Iterierbar, das heißt sagen, wiederholbar, zitierbar sein. Ich muss, damit etwas als Zeichen funktionieren kann, es wiederholen können, im Folgenden wird dann Derrida auch argumentieren, ich muss es sozusagen auf andere Kontexte aufopfen können. Gibt es dazu erstmal Fragen vielleicht? Bevor ich völlig davon renne, ist das? Ja?
Wie meinst du Ursprung? Es gibt keinen Ursprung des sprachlichen Zeichens. Ich kann es irgendwie nicht ganz fassen, so, was ist das Problem sein kann, da es jetzt herkommt.
Nochmal die Frage, was es gibt, also den Begriff des Ursprungs, den hat ja auch letztendlich, den gibt es ja auch schon bei Saussure nicht mehr. Also auch Saussure argumentierte, diesen Ursprung der Sprache, den können wir nicht denken. Also Sprache ist immer schon die Fortsetzung von dem, was wir zuvor gesprochen haben. Und letztendlich ist der Ursprung, aber ich weiß nicht, ob es Ihre Frage ist oder was? Ja?
Also.
Das werden wir gleich sehen. Also das wird dem, denke ich, im Folgenden hoffentlich klar werden. Wichtig ist zunächst mal zu sehen, dass also auch hier wiederum Derrida also ganz, ganz konkret sozusagen an einen Punkt angreift. Und er greift eigentlich genau sozusagen an eine Opposition an im abendländischen Denken, zu der Opposition von Sprechen und Schrift. Derrida argumentiert, da gibt es eine Opposition von Sprechen und Schrift und diese Opposition ist grundlegend. Grundlegend für das gesamte abendländische Denken. Weil er sagt, das abendländische Denken ist generell sozusagen geprägt von einem Phonozentrismus. Das heißt, das Sprechen wird generell privilegiert gegenüber dem sekundären abgeleiteten Charakter der Schrift. Und was er nun eben versucht zu zeigen, dass sozusagen, was er eben versucht, ist genau diese Opposition von Sprechen und Schrift, sie einerseits umzukehren, aber sie eben auch zu verschieben. Also er will nicht einfach die Schrift jetzt gegenüber sozusagen dem sich selbst präsenten Sprechen privilegieren, sondern er will eben über dieses doppelte Moment der Umkehrung und der Verschiebung, ich komme darauf dann noch zu sprechen später, sozusagen dieses Oppositionsgefüge, von dem er annimmt, ist sozusagen konstituiert das gesamte abendländische Denken selbst ins Wanken bringen. Aber damit eben auch natürlich einen völlig anderen Begriff von Sprache auch einzuführen. Also klar wird natürlich auch hier, ist aber eine sprachphilosophische Vorlesung, dass natürlich Derrida versucht, zunächst mal den Sprachbegriff selbst über den Begriff der Schrift neu zu reformulieren. Nur was mal anzugucken, was wird überhaupt unter Sprechen, was unter Schrift, was versteht die abendländische Tradition unter diesen Konzepten? Zentraler Punkt ist eben nun die Iteration und die Iterabilität aller sprachlicher Zeichen. Was ist nun diese Iterabilität oder diese Tathaftigkeit? Ein anderer Ausdruck für Wiederholung ist Iteration. Derrida argumentiert nun, dass die Iteration eines Zeichens sich nicht in der einfachen Wiederholung erschöpft. Also Iteration nach Derrida ist nicht einfach etwas wiederholen. Wiederholen hieße das sozusagen etwas als sich selbst identisches Wiederholen. Ich mache dasselbe einfach nochmal. Sondern, so argumentiert Derrida, jede Wiederholung verbindet immer schon die Wiederholung mit der Andersheit. Also immer schon, in jeder Wiederholung ist immer schon eine gewisse Differenz gegenüber dem ersten Akt, wenn er überhaupt existiert, das wird eben der Ritter auch dann verneinen, es gibt überhaupt kein erstes Moment einer Wiederholung. Ich habe letztendlich eigentlich immer nur mit Iterationen zu tun und jede Iteration verbindet immer schon die Wiederholung mit der Andersheit. Die Iterabilität oder die Zitathaftigkeit, Iterabilität und eben im Unterschied zur Iteration als letztendlich eigentlich allgemeine Möglichkeit der Iteration, die Iterabilität des Zeichens, die verweist nun auf eben die allgemeine Möglichkeit des Zeichens, so Derrida, mit jedem gegebenen Kontext zu brechen und unendlich viele neue Kontexte zu erzeugen. Also, weil ich jedes Zeichen dadurch überhaupt erst als Zeichen konstituiert wird, dass es sozusagen iterierbar ist, wiederholbar ist, impliziert das natürlich auch, dass es in vielen anderen Kontexten funktionieren kann. Also jedes Zeichen funktioniert als Zeichen, insofern ich es genau zitieren kann. Damit aber natürlich auch besteht immer die Gefahr, in Anführungszeichen, dass sozusagen ein Zeichen in einem anderen Kontext re- und dekontextualisiert wird, aber natürlich auch, indem ich ein Zeichen, eine sprachliche Einheit in einen anderen Kontext, aber auf einen anderen Kontext auffropfe, erzeugt es natürlich eben auch neue Kontexte. Also wenn ich ein Zitat entnehme aus einem Text, und sagen, in meinem Text, wenn ich dann zitiere, werden auch dann wieder neue Kontexte erzeugt. Das heißt nicht, und das ist entscheidend, dass nach Derrida sozusagen jetzt das Zeichen außerhalb von Kontexten fungieren könnte, sondern es gibt nach Derrida letztendlich immer nur Kontexte. Sie kennen auch von Derrida die Aussage, sozusagen alles ist Text. Entscheidend ist, es gibt nur Kontexte, und entscheidend ist bei diesen Kontexten, dass es eben kein absolutes Verankerungszentrum gibt. Natürlich haben wir die Möglichkeit, Bedeutungen letztendlich sozusagen zu fokussieren über den Kontext, aber wogegen sich Derrida wendet, ist die Annahme, dass es so etwas gäbe wie einen Kontext, der sozusagen absolut abschließbar und bestimmbar wäre. Es gibt sozusagen nur unendlich sozusagen viele Kontexte, denen sozusagen das Verankerungszentrum fehlt. Ich kann niemals sozusagen sicher sein, dass ich einen sprachlichen Ausdruck, eine sprachliche Einheit nicht wiederum in einem ganz anderen Kontext sozusagen neu zitieren könnte und ihm damit auch wiederum neue Bedeutungen generieren könnte. Diese Überlegungen, die nun Derrida sozusagen zur Schrift, zum Schriftcharakter und zum Sprechen formuliert, die gelten nun, so sagt Derrida, auch für sozusagen, die gelten, sagen diese allgemeinen Schriftkriterien, gelten für das sozusagen normale Sprechen, für die gesprochene Sprache. Derrida versucht nun eben sein Argument noch stärker zu machen, indem er sagt, das gilt letztendlich eigentlich, sondern gilt letztendlich auch für die mehr oder weniger singulärsten und ereignishaftesten Äußerungen überhaupt. Und diese ereignishaftesten Äußerungen wären eben genau diese performativen Äußerungen im Sinne von Austin, wo letztendlich eben durch die Äußerung selbst eine Handlung vollzogen wird und damit gewissermaßen auch ein Ereignis vollzogen wird. Denn jede performative Äußerung im Sinne von Austin schafft ja gewissermaßen eine Tatsache und ist in diesem Sinne ja auch singulär und ein Ereignis zugleich. Derrida macht jetzt nur auf eine Geste aufmerksam, die ich auch vorhin schon angesprochen habe bei diesen Problemen bei Austin, die sich eben auf den ersten Blick wie eine so rein ja, strategisch-methodische Entscheidung präsentiert hat. Und zwar geht es eben genau um diesen Moment des Ausschlusses, den ich vorhin thematisiert habe. Ein Ausschluss sozusagen aller Äußerungen, die sozusagen nicht ernsthaft gebraucht werden, sondern, wie er sagt, sozusagen in einer Weise, die sich parasitär zu ihrem normalen Gebrauch verhalten. Also dieser Ausdruck parasitär stammt auch von Austin selbst tatsächlich. Also eben von einem Schauspieler auf der Bühne oder eben einem Gedicht. Entscheidend ist, dass eben diese Äußerungen, die da Austin ausschließt, das sind alles Äußerungen, bei denen man einfach nicht genau weiß. Er schließt nicht Äußerungen aus, die nicht geglückt sind. Die sind ja durchaus seiner Theorie, sein Teil seiner Theorie der Unglücksfälle. Und er schließt die Äußerungen aus, bei denen er nicht genau weiß, ob sie jetzt geglückt sind oder nicht. Also die sich einfach sozusagen einer Kategorisierung innerhalb seiner Theorie der Unglücksfälle entziehen. Nach Derrida, und Derrida vollzieht in Austin genau nochmal das, was er selbst der Tradition vorgeworfen hat. Also er versucht, und das ist auch ein wichtiger Punkt seiner argumentativen Struktur, er versucht, Austin an seinen eigenen Maßstäben zu messen, kann man sagen. Derrida argumentiert, dass Austins Ausschluss von jenen Äußerungen, die nicht, wie er sagt, Austin sagt, unter gewöhnlichen Umständen vollzogen werden, letztendlich nochmal genau das Verfahren wiederholt, das argumentative Verfahren, sagen, dass die philosophische Tradition so typisch ist, gegen die sich Austin selbst wendet. Wir erinnern uns eben daran, dass ja Austin der philosophischen Tradition vorwirft, dass sie diesen deskriptiven Fehlschluss begeht, dass sie eben übersieht, dass Sprache nicht nur dazu da ist, sozusagen Tatsachen festzustellen oder bestimmte Sachverhalte zu beschreiben. Und der Derrida sagt nun eben, dieses Verfahren sagen kann als eine doppelte Geste interpretiert werden. Also erstens, so sagt er, Anerkennung, dass die Möglichkeit, wie er sagt, des Negativen, also das wäre der parasitäre Gebrauch von performativen Äußerungen, das wäre aber auch die Schrift als eine parasitäre, abgeleitete sagen, Form des sich selbst präsenten Sprechens. Anerkennung, dass es eine sicherlich strukturelle Möglichkeit ist, also eine wesentliche Gefahr der untersuchten Operation. Austin sagt dazu, as utterances, our performatives are also paired to certain kinds of ill, which in fact all utterances, also darüber ist sich Austin durchaus im Klaren. Aber in einer zweiten Geste wird sozusagen diese Gefahr als, ja, man kann sagen, zufällige äußerliche Gefahr ausgeschlossen. Also als etwas, was über das Sprachphänomen selbst, was wir untersuchen möchten, nicht relevant ist. Wir können das sozusagen, die Gefahr besteht, sie ist strukturell immer möglich, aber sie ist gewissermaßen äußerlicher Natur. Bei Austin heißt es, our performative utterances, volitious or not, are to be understood as issued in ordinary circumstances. Also diese Gefahr wird ausgeschlossen als zufällig, was dann Austin ja ermöglicht, im Grunde genommen seiner Theorie weiter fortzuschreiten. Zusammenfassung, also welche Konsequenzen sind daraus zu ziehen oder was dann, wo sieht Derrida genau diese Parallele jetzt letztendlich zwischen dem Vorgehen von Austin und der Tradition? Also der entscheidende Punkt ist der, dass wenn Austin jetzt nach Derrida, wenn Austin all die Äußerungen ausschließt, von denen man nicht genau sagen kann, ob sie jetzt geglückt oder missglückt sind, das gilt eben für solche Äußerungen, die man auf der Bühne macht als Schauspieler oder in einem Gedicht, dann vollzieht er nach Derrida letztendlich eigentlich nochmal sozusagen dann genau dieselbe Geste, mit der jetzt die Tradition vor ihm zum Beispiel Frege gesagt hat, naja, wir behandeln nur die Äußerungen, von denen wir auch genau wissen, ob sie wahr oder falsch sind. Es gibt zwar viele andere Äußerungen, sozusagen, die nicht wahr oder falsch sind, die Tradition immer erkannt, aber sie hat gesagt, die sind für uns eigentlich nicht relevant, die können wir im Grunde genommen beiseite lassen. Aristoteles sagt dazu, ne, die behandeln wir in der Rhetorik und in der Poetik, sozusagen der Logos Aphantikos, der behauptende Aussagesatz, hat sozusagen in diesem Kernbestand des philosophischen Reflektierens auf die Sprache gewesen. Also mit derselben Geste, mit der sozusagen Frege ja gesagt hat, na gut, also wenn ich irgendeine Äußerung habe aus der Ilias oder aus der Odyssee, dass Odysseus in Ithaka landete, dann kann das durchaus gut einen Sinn haben, aber ich kann nicht sagen, ob es wahr oder falsch ist. Insofern werden solche Äußerungen aus sozusagen einer logischen Theorie der Sprache ausgeschlossen. Ganz ähnlich geht es endlich Austin vor, wenn er sagt, also all die Äußerungen, die ich nicht genau weiß, geglückt oder nicht geglückt, die lasse ich erstmal beiseite. Ich will nur Äußerungen mir angucken, von denen ich eindeutig sagen kann, ob sie geglückt sind oder nicht geglückt sind. So wie Frege oder nach ihm ja alle viele andere auch noch gesagt haben, wir schauen uns nur Äußerungen an, von denen wir wissen, ob sie wahr oder falsch sind. Derrida hält nun dagegen und er formuliert die These, dass eben, damit überhaupt eine performative Äußerung gelingen kann, muss sie immer schon sozusagen als iterierbare, das heißt als wiederholbare, imitierbare, zitierbare Form identifizierbar sein. Also wenn ich sagen, etwas nicht immer schon zitierbar wäre, auch wenn die performative Äußerung nicht immer schon nachgeahmt werden könnte, könnte sie als performative Äußerung überhaupt nicht funktionieren. Ein Zitat, relativ an zentraler Stelle auch oft zitiert, Derrida: Könnte eine performative Äußerung gelingen, wenn ihre Formulierung nicht eine kodierte oder iterierbare Äußerung wiederholte? Mit anderen Worten, wenn die Formel, die ich ausspreche, um eine Sitzung zu eröffnen, ein Schiff oder eine Ehe vom Stapel laufen zu lassen, nicht als einem iterierbaren Muster konform, wenn sie also nicht in gewisser Weise als Zitat identifizierbar wäre. Ganz als rhetorische Frage formuliert, also es ist schon klar, wohin es geht. Derrida stellt das hier als Frage und es ist natürlich klar, dass er argumentiert, also eine performative Äußerung kann überhaupt nur gelingen, wenn sie auch als Zitat funktionieren würde. Also die performative Äußerung kann nur dann gelingen, wenn sie auch wiederholbar, wenn sie iterierbar ist. Das heißt eben sozusagen genau, dass obwohl sie auf der einen Seite scheinbar ein singuläres Ereignis darstellt, ist entscheidend für ihr Funktionieren genau das Moment, wiederholbar zu sein. Und die Wiederholbarkeit, wir erinnern uns, war letztendlich auch genau sozusagen Charakteristikum des neuen Schriftbegriffs von Derrida, dass er eben sagt, letztendlich eigentlich jedes sprachliche Zeichen, und er geht sogar noch weiter und sagt dann anders, eben auch jede Form von Erfahrung sozusagen, ist sozusagen eben auch nur möglich, insofern sie eben als iterierbare Form, imitierbare Form zu identifizieren ist. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus letztendlich eben auch für Austins performative oder Theorie der Sprechakte und der performativen Äußerung? Also klar ist zunächst mal, damit sozusagen eine performative Äußerung gelingen kann, muss sie als Wiederholung eines konventionellen Verfahrens erkennbar und nachahmbar sein. Da würde auch wahrscheinlich sagen, wird bei Austin nicht so formuliert in der Konsequenz, aber da würde auch sicherlich ins Austin noch zustimmen aus Sir, dass sie irgendwelche Regeln haben muss, nachdem eine performative Äußerung funktioniert. Derrida sagt aber nun, dass eben die paradigmatische Form einer solchen Wiederholung ist, aber nun genau zu sagen, das Zitat, die Parodie oder eben die Performance eines Schauspielers. Also er sagt, genau dieses Moment der Iteration, paradigmatisch dafür sind genau diese Phänomene, die wir als Zitation kennen, als Parodie kennen, als Imitation kennen oder als eben Formen der Fiktion oder auch des Dramaturgischen. Dann, so geht der da weiter, argumentierte, dann wäre gewissermaßen aber jetzt eben nicht diese unernste Verwendung, nicht eine parasitäre Form eines vermeintlichen ernsten Normalfalls, von dem wir immer ausgehen. Vielmehr scheint nun der Normalfall als Sonderfall einer parasitären Verwendungsweise. Also der Clou ist auch hier wiederum, dass Derrida versucht, die Oppositionen umzudrehen, argumentiert, also er wendet sich ganz klar dagegen, so wie er am Anfang argumentiert hat, also gibt es überhaupt so etwas wie eine übliche, normale, eigentliche Bedeutung, wenn er sich wiedergeben, können wir überhaupt so etwas feststellen, wie einen Standardfall der performativen Äußerung oder des Sprechaktes oder einen Normalfall, der sich gewissermaßen intuitiv und scheinbar ergibt. Und Derrida hält dagegen, dass letztendlich eigentlich sozusagen jede performative Äußerung immer schon von der Struktur der Iterabilität geprägt ist und insofern das, was wir Normalfall nennen, könnte man im Grunde genommen letztendlich sozusagen als einen Sonderfall einer parasitären Verwendungsweise bezeichnen oder eben dann genauer ausgedrückt sozusagen als letztendlich ja als eine Form einer allgemeinen Iterabilität, die alle sprachlichen Zeichen, alle sprachlichen Äußerungen konstituiert. In dem Sinne nun, das ist entscheidend für Derrida, ist nun eben die Möglichkeit, eine Äußerung nicht ernsthaft zu verwenden, das war ja der Fall mit der Parodie, eben keine zufällige Möglichkeit, also nicht sozusagen, was ich als zufällig kontingent beiseite schieben könnte und was ich dann sozusagen später nochmal abhandle, sondern es ist eben nichts, was gewissermaßen jetzt der performativen Äußerung von außen als Art Missgeschick widerfährt, wo ich sage, okay, dumm, das kann passieren, aber wenn man genug aufpasst und vorsichtig ist, können wir diesen Fall meistens vermeiden. Derrida argumentiert, dass eben das genau keine kontingente äußere Möglichkeit ist, sondern letztendlich die interne, so sagt dann positive Möglichkeitsbedingung überhaupt. Also dann die Möglichkeit, eine Äußerung nicht ernsthaft zu gebrauchen, ist genau sozusagen die Bedingung der Möglichkeit, dass es performative Äußerungen geben kann. Sind Sie noch mit dabei? Dazu Fragen vielleicht erstmal, sonst mal kurz ein Beispiel. Ich habe mit Matthias lange gestritten irgendwie heute. Die Gefahr der Beispiele, das Problematische in den Beispielen, das muss ich verdeutlichen an einem Beispiel, was Kaller in seinem Buch nennt, so Dekonstruktion im Titel zu Jacques Derrida. Nämlich die Frage, also sagen, was ist überhaupt? Wenn wir fragen, es gibt doch sowas wie einen originären Hemingway-Stil, sonst ist das Beispiel, was Kaller nennt. Kaller argumentiert nun eben, einen originären Hemingway-Stil gibt es eben genau nur dann, wenn er auch imitiert, zitiert und parodiert wird. Also wann sprechen wir überhaupt von einem Hemingway-Stil, einem typischen Hemingway-Stil? Das ist genau dann der Fall, wenn wir charakteristische Merkmale gewissermaßen isolieren können, die man dann wiedererkennen kann und die man wiederholen kann. Also der ganze Clou ist der, dass überhaupt erst, wann wird was zum Stil, wann sprechen wir von einem originären Hemingway-Stil, den gibt es genau in dem Moment, wo ich ihn imitieren kann. Also in dem Moment, wo ich die Möglichkeit habe, etwas zu imitieren, etabliert sich gewissermaßen dann im Nachhinein das, was wir sozusagen einen originären Stil nennen. Letztendlich in der Malerei nicht anders, sobald ich sozusagen einen Maler imitieren, nachahmen kann, kann ich überhaupt erst im Nachhinein von einem originären Stil sprechen. Erste gewissermaßen einfache Konsequenz, da würde auch noch jeder zustimmen, ist die zu sagen, also eben, dass der Begriff des Originals oder des Normalfalls letztendlich eben nicht und in der Nachahmung und der Kopie denkbar ist. Also ich kann kein Original denken, ich kann auch sozusagen keinen Normalfall denken, ohne die Form zu einer Nachahmung, Imitation oder Kopie. Derrida geht natürlich noch einen Schritt weiter. Er sagt letztendlich, naja, das Original selbst muss aber nochmal in Frage gestellt werden. Das heißt, der Begriff überhaupt, die Vorstellung eines Originals. Und letztendlich müssen wir davon ausgehen, dass eigentlich das, was wir Original nennen, nichts anderes ist als ein gewissermaßen nachträglicher Effekt einer Nachahmung ohne Original. Also nach Derrida hätten wir im Grunde genommen nur, was das Einzige, was es gibt, wir hätten nur Nachahmungen oder er würde sagen, die allgemeine Struktur der Iterabilität, die dann letztendlich erst gewissermaßen als ja, ihren nachträglichen Effekt so etwas wie ein Original sagen, gewissermaßen hervorbringt. Aber damit ist natürlich der Begriff des Originals selbst immer schon sozusagen in sich gespalten. Also wir haben dann nicht mehr ein reines Original vorliegen, sondern wir haben immer schon ein Original mit einem Original zu tun, was selbst wiederum eigentlich abgeleitet sekundären Charakters ist. Und ein Original, was abgeleitet sekundär ist, ist natürlich kein Original mehr. Weil genau vom Original würden wir annehmen, dass es eben nicht abgeleitet ist, sondern dass anderes von ihm abgeleitet ist. Und sozusagen genauso an dieser Versuch zu zeigen, dass das Original selbst eigentlich überhaupt erst als abgeleitetes Sekundäres gedacht werden muss, dann zeigt auch, dass eben genau in diesem Begriff des Originals in der Konsequenz natürlich eben auch sozusagen der Begriff der Identität, dass der selbst immer schon gespalten ist, sozusagen auch jede Identität immer schon eine ist, sozusagen mit sich selbst differiert. Dazu Fragen? Völliges Unverständnis. Ist das zumindest irgendwie plausibel mit dieser Original- und Nachahmungsgeschichte? Ist es plausibel zu sagen, dass wir sowas wie einen originalen Hemingway-Stil eigentlich erst genau in dem Moment haben, wo wir ihn imitieren und nachahmen können? Solange wir das nicht können, können wir überhaupt von einem originären Hemingway-Stil sprechen. Und wir würden immer dann genau von einem spezifischen, denken Sie an auch Parodisten oder Kabarettisten, die sozusagen eine berühmte Persönlichkeit imitieren, nachmachen, genau in dem Moment, die sozusagen konzentrieren sich genau auf solche identifizierbaren Merkmale, die in dem Nachhinein genau sozusagen so etwas für uns letztendlich konzeptualisieren wie ein Original oder ein Ursprung. Ja, bitte.
Die Nachahmung kommt dann zu Originalen
wieder. Wie bitte?
Die Nachahmung kommt dann zu Originalen wieder ran, immer so erkennbar. Oder kann es sein, dass die Nachahmung besser
wäre? Sowohl Original als auch Nachahmung wären Effekte einer allgemeinen Iterabilität. Ich habe nur noch Iterabilität. Also die Möglichkeit des Originals wäre letztendlich, also wir haben nur noch Nachahmungen ohne Original. Die Vorstellung des Originals ist nichts anderes als ein Effekt der Möglichkeit der Iteration, der Iterabilität. Ohne Iterabilität kein Original. Und insofern ist der Begriff des Originals natürlich immer schon einer, der in sich selbst gespalten ist. Ein Original, was schon nicht mehr irgendwie, was selbst schon abgeleitet ist von einer allgemeinen Iterabilität, ist eigentlich schon kein Original mehr.
Ja? Ist das nur begrifflich gemeint oder gibt es für Derrida überhaupt keinen schöpferischen Akt, dann wird da was Kunst betrifft, wenn man von einem Schriftsteller spricht oder Maler?
Das traue ich mir jetzt fast. Ich würde sagen, zu Matthias helfen, ich würde sagen, dass es das nicht gibt für Derrida eigentlich in dem Sinne.
Also selbst der, der so malt, wie noch nie jemand gemalt hat, hat das schon irgendwo, ist das auch irgendwie wiederholt.
Ja, also da würde der ganz mit Dessur sprechen. Ich meine, das wäre sagen, also ne, jede Sprache, jede Form der Artikulation und sei es künstlerischer Art, ist immer schon die Fortsetzung von dem, was zuvor gesprochen worden ist. Und jede Form auch der künstlerischen Äußerung ist immer schon Zitat. Also Sie werden, wenn Sie sich Schriftsteller angucken und Maler, es gibt keinen Maler, der plötzlich einen neuen Stil erfindet. Jeder Maler zitiert. Aber genau diese Möglichkeit mit der Derrida radikal in Frage stellen. Also jeder Künstler aus Originärer ist zitiert. Und zwar exzessiv. Und in dieser Form, also sozusagen, wir können im Grunde genommen, also sozusagen so wie wir nur die Sprache sprechen können, die wir hineingeboren worden sind, wir können sie transformieren, verändern. Aber sagen, jede künstlerische Tätigkeit wäre immer schon sozusagen auch geprägt von der Form der Iterabilität.
Ja? Ganz kurz, nur die Iterabilität weist in sich immer schon Differenzialität. Also das heißt, dass die Zitathaftigkeit nicht die bloße Wiederholung des immer gleichen ist, sondern in sich quasi dieses Moment des neuen Beherbergen. Also das ist ganz wichtig zusammenzulesen bei der Derrida. Also nicht, dass er sagt, es gibt nichts Neues, sondern man könnte genau sagen, es gibt immer Neues. Auch wenn ich jetzt bloß zitiere, ist darin schon die Potenz quasi etwas anderes.
zu verdeutlichen. Auch wenn ich einen Satz zweimal wiederhole, also wenn ich einen Satz zweimal wiederhole, da merkt man schon, dass das ja nicht das Gleiche ist.
Also in der Iterabilität liegt genau die Möglichkeit, also Iterabilität eröffnet gerade so letztendlich auch die Möglichkeit zu sagen, neue Bedeutungsproduktion, ne, indem ich eben dann jede Iteration zu ihren neuen Kontexten eintritt und neue Kontexte eröffnet und generiert sozusagen, eröffnet sie über neue Bedeutung.
In meiner Frage sind zum Beispiel noch hier die schöne Antwort, ich habe vorher etwas verwirrt, weil die Iterabilität, also der Möglichkeit zu wiederholen, als Charakteristikum von Zeichen die Rede war und nachher von Iteration, also das würde im Vordergrund stehen, dass etwas schon in meiner Wiederholung ist. Da geht es ja darum, dass alles schon wieder eine Wiederholung ist und nicht nur, dass es prinzipiell wiederholbar ist.
Also der Iteration wäre die Wiederholung. Und Iterabilität wäre sozusagen die allgemeine Möglichkeit, oder die strukturelle Möglichkeit, die Wiederholbarkeit, könnte man sagen.
Die Worte verstehe ich schon, aber ich denke nicht, dass der Vordergrund ist. Also ich habe nicht den ersten Eindruck, dass ich mir immer die Iterabilität, dass das im Vordergrund steht, wenn es um Zeit geht, weil das Frage, die gerade war, als würde dann die Iteration an sich in den Vordergrund treten.
Es geht für Derrida schon um die Iterabilität, also nicht sozusagen nicht um die konkrete Iteration, ne, in dem Sinne eines aktualisierten Sprech- oder Sprechaktes, sondern um die Iterabilität letztendlich als eine, man könnte sagen, quasi transzendentale Bedingung der Möglichkeit. Also in Anführungszeichen.
Oh, ja? Mir erscheint es in Bezug auf Posten irgendwie problematisch, dass dann mit diesem Begriff der Iteration alle möglichen Sachen zusammen in einen Topf geworfen werden. Weil es macht ja einen Unterschied, ob ich jemanden zitiere oder ob ich denselben Satz sage wie er. Beziehungsweise es macht einen Unterschied, ob ich einen Sprechakt zitiere und den Sprechakt selber ausführe.
Das macht einen Unterschied, Derrida würde aber sagen, das sind alles sozusagen unterschiedliche Formen sozusagen einer allgemeinen Iterabilität. Das ist sozusagen das Hauptargument aus Seint und Searle gegen Derrida, du hast ja irgendwie alles durcheinander geschmissen irgendwie und alles verwechselt, was man verwechseln kann an Begrifflichkeiten. Also Derrida würde sagen, klar gibt es da Unterschiede, aber sozusagen die zugrunde liegende Struktur ist die eine allgemeine Iterabilität.
Aber solange diese kleineren Unterschiede nicht macht, ist aber sein Argument gegen Austin irgendwie nicht abgesichert, weil dann ist nicht klar, warum diese Unterschiede nicht doch relevant sind und wir machen eine legitime Strategie.
Aber in Bezug auf was? Also er wirft ja Austin vor, was er ja Austin vorwirft, ist ja, ich meine, er lobt ja Austin auch sehr. Also im Grunde genommen ist er genau jemand zu sagen, der für Derrida sehr viel begriffen hat. Was er an den Austin nur zeigen möchte, ist genau, dass er sagt, also das, was du ausschließt, wovon du argumentierst, das tun wir jetzt halt vorläufig beiseite lassen. Er möchte nur aufzeigen, dass das, was gewissermaßen vorläufig ausgeschlossen wird, nämlich die sogenannten parasitären Sprechakte, dass das nicht funktioniert.
Ja, dass das eben aber das ist ja auf der Basis dessen, dass er nicht verschiedene Arten von Iteration unterscheiden würde. Weil die Iteration, die der Austin sowieso zulässt, ist die, ich führe denselben Sprechakt aus wie er. Nur, wenn der Schauspieler einen Scheinsprechakt ausführt, dann ist das für Austin irgendwas anderes und da sagt er, dazu haben wir noch keine Theorie, das machen wir später.
Genau, und da würde der Redner sagen, das geht nicht.
Ja, eben.
Also das sagen die, das sagen die ihn.
Aber dann kann er irgendwie nicht damit umgehen, zu sagen, innerhalb der Iteration gibt es noch unterschiedliche Typen von Iterationen.
Ich glaube schon, dass er das kann. Das ist erstmal nicht sein Punkt. Also ich glaube schon, dass ihm geht es ja tatsächlich sozusagen um einen ganz spezifischen Gestus innerhalb des Philosophierens. Ne? Und er versucht auch an denselben Maßstäben dessen zu messen, die er irgendwie anlegt. Und ich glaube schon, dass er das kann. Also, ich meine, das Problem ist natürlich generell, weil der Redner erfragt im Grunde genommen tiefer und dadurch sozusagen geht es natürlich auch sozusagen dann das, was man jetzt als konkrete Theorie haben könnte, im Sinne einer Sprechakttheorie, dahin kommt natürlich der Redner immer erstmal nicht. Also, sozusagen, das sozusagen diese, indem er gewissermaßen sozusagen sich immer dagegen wehrt, spezifische Idealisierung oder Ausschlüsse vorzunehmen, hat dann natürlich die gewisse Schwierigkeit, dass er natürlich dann sagen, jetzt nicht sozusagen eine sagen, fertige Sprechakttheorie vollziehen kann. Aber ihm geht es ja darum, aufzuzeigen, ich glaube nicht, dass er sagt, dass eine Sprechakttheorie prinzipiell nicht möglich ist, sondern er sagt, eine Sprechakttheorie, wenn sie sozusagen möglich sein will, muss genau diese Momente mitreflektieren. Hilft das zumindest vorläufig erstmal? Okay. Gut, zugleich, und das ist ein weiterer Punkt, das ist auch nur angesprochen, zugleich ist jede performative Äußerung, also ist ja die Iteration einer historisch sedimentierten Konvention. Also eine performative Äußerung kann nur insofern funktionieren, indem sie genau bestimmte sedimentierte Konventionen, die sie sozusagen historisch etabliert haben, zitiert. Also Beispiel, wenn ich jetzt jemanden beschimpfe oder wenn der Priester während der Heiratszeremonie sagt, hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau, so werden eben sozusagen diese Worte nicht nur verwendet, die dem Verfahren angemessen wird, sondern sie werden immer auch zitiert. Also jedes Performativum sozusagen funktioniert nur insofern alle früheren Performative, die vorher schon genannt sind, auch in irgendeiner Form wieder aufrufen. Ich kann jemanden nur beleidigen in irgendeiner Form, indem ich genau bestimmte konventionelle Verfahren, historisch sedimentierte Konventionen aufrufe, mit der ich jemanden beleidigen kann. Und entscheidend ist, und das vielleicht auch in diese Richtung, welche Form es von Iteration gibt, und das ist auch ein Punkt sozusagen, wo dann der Radar angegriffen wird, diese Unterscheidung von Verwendung und Zitat, Use und Menschen, Gebrauch, Erwähnung. Also der entscheidende Punkt ist der, dass nämlich genau diese Wechselwirkung, dass ich etwas nur verwende, eine Äußerung, dass ich sie zitiere, dass das letztendlich immer ununterscheidbar beieinander ist. Und zwar auch, sagen wir jetzt, auch in juridischen Prozessen eine Rolle spielt. Also bei diesem, ein Beispiel, das ich mal gerne nenne, ist sozusagen, ist diese ganze Diskussion darüber, zur Zeit der Friedensbewegung wurde immer der Tucholsky-Satz geäußert, alle Soldaten sind Mörder. Und da ging es jetzt genau darum, erfüllt dieser Satz als Äußerung den Tatbestand der Beleidigung, einer pauschalen Beleidigung aller Soldaten als Mörder. Und das Gegenargument war, aber es ist ja nur ein Zitat. Also da wurde argumentiert, es ist keine Beleidigung, weil ich zitiere ja nur Tucholsky. Also hier wurde sozusagen gesagt, es ist keine performative Äußerung, weil ich Tucholsky zitiere. Es gab einen anderen Fall vor ein paar Jahren im österreichischen Parlament, irgendeinem Landesparlament, wo ein FPÖ-Abgeordneter gesagt hat, meine Ehre ist meine Treue. Das war ein Waffen, irgendein Losungswort der Waffen-SS, wo dann das Argument gemacht wurde, das ist eine Form der Wiederbetätigung. Der hat sich nun versucht, damit rauszureden, dass er gesagt hat, na, ich habe das ja gar nicht zitiert, ich habe es nur verwendet. Also ich habe es ja wirklich so gemeint, wie ich es gesagt habe, meine Ehre ist meine Treue, ich habe es nicht zitiert. Und er wiederum hat sich damit sozusagen rausreden wollen, dass er nicht den Sprechakt der Wiederbetätigung vollzogen hat, insofern er diesen Ausdruck eben nicht zitiert hat, also genau nicht auf sozusagen die konventionellen, historisch sedimierten Regeln rekurriert hat, sondern diesen Ausdruck eben nur verwendet hat. Entscheidend ist aber nun genau das Moment zu sehen, dass eben diese Unterscheidung zwischen Verwendung und Zitat oder eben dann der analytischen Vokabular von Gebrauch und Erwähnung, Use und Menschen, dass die eben letztendlich immer zusammenhängen und so in dieser Form sich nicht voneinander trennen lassen. Und immer ineinander auch spielen, dass eben genau jede performative Äußerung genau sozusagen immer sowohl Verwendung ist als auch Zitation, beziehungsweise die beiden Momente immer gewissermaßen in jeder Äußerung auch schon in einem Art aporetischen Verhältnis zueinander stehen oder miteinander oszillieren. Wichtig ist nun zu sehen bei Derrida, und das will man stark machen, dass es eben nicht einfach darum jetzt geht, bestimmte Oppositionen umzukehren. Also er will jetzt sozusagen nicht einfach die logische Abhängigkeit, die Hierarchien umkehren. Also sozusagen jetzt das Ernst-Unernst, normal, abnormal, gewöhnlich, parasitär, Use-Menschen. Er will nicht einfach sagen, jetzt das eine Oppositionspaar sozusagen auf Kosten des anderen privilegieren. Entscheidend ist für Derrida, dass es darum geht, genau diese Opposition selber in Frage zu stellen. Ich zitiere eine Stelle aus Limited Inc. als Antwort auf diesen kurzen Text von Searle. Da sagt er, Zitat, eine Standardtat hängt ebenso von der Möglichkeit ab, wiederholt, daher eventuell gemimt, vorgetäuscht, zitiert, gespielt, simuliert, parasitiert und so weiter zu werden, diese letzte Möglichkeit von der als entgegengesetzten bezeichneten Möglichkeit abhängt. Und beide hängen ab von der Struktur der Iterabilität, die einmal mehr die Einfachheit der Gegensätze, der alternativen Unterscheidungen durcheinander bringt. Also sowohl die Möglichkeit des Standardfalls als auch die Möglichkeit des parasitären Gebrauchs, das endlich hängen ab, sozusagen, von dieser Struktur der Iterabilität. Und es geht eben genau darum, sozusagen, die Stabilität der Gegensätze, die in Frage zu stellen, und sozusagen ihren prekären Charakter aufzuweisen. Konsequenzen. Welche Konsequenzen ergeben sich nun daraus? Also einerseits, und das ist dann in Richtung auch auf jetzt Austin gesehen, ist, dass eben diese Iterationsstruktur aller Sprechakte genauso seine Vorstellung einer Intention untergräbt, die alle Äußerungen beseelt. Und ihnen damit gewissermaßen eben auch im Sinne einer Bedeutungsintention diese Bedeutung auch festschreibt und auch kontrollieren könnte. Wenn ich eine Äußerung wiederholen kann, iterieren kann, das heißt eben auch genau anders wiederholen kann, andere Kontexte einschreiben kann, dann ist eben diese Intention niemals wirklich gesichert. Und natürlich auch die Möglichkeit, eben, wie das bei Austin vorausgesetzt wurde, dass ich sozusagen, dass es sowas gibt, sozusagen ja einen gesättigten Kontext, dass ich sowas haben könnte, eine totale Sprechaktsituation, nennt das Austin, auch diese Möglichkeit wird in Frage gestellt, indem jede Sprecheräußerung zitiert, imitiert werden kann. Und Derrida am Ende dieses Textes weiß, sagt, das gilt auch für die Signatur, also auch für die Unterschrift, die ich mache, auch für die gelten, sozusagen, gilt diese Struktur der Iterabilität. Der entscheidende Punkt auch hier wiederum, eben, dass sozusagen die Unterschrift, um zu funktionieren, so Derrida, das heißt, um lesbar zu sein, muss eine Unterzeichnung, eine wiederholbare, iterierbare, nachahmbare Form haben. Also die Unterschrift ist nur dann zur Unterschrift, insofern sie wiederholbar ist. Sie muss genau wiederholbar sein und nachahmbar sein. Aber sie darf natürlich nie genau identisch sein. Sie muss natürlich auch, jede Unterschrift muss originär sein. Sie muss in irgendeiner Form von allen anderen Unterschriften, die ich schon gemacht habe, abweichen und damit genau sozusagen dieses Moment des singulären Ereignisses aufweisen. Also wenn ich immer genauso identisch unterschreiben würde, wäre auch was komisch, weil sozusagen genauso sein, das Moment, es muss iterierbar, wiederholbar sein, aber gleichzeitig wird ja etwas nur dann zur Unterschrift, wenn es ein Ereignis ist. Und genau sozusagen in diesem Moment ein originäres Ereignis, ein singuläres Ereignis darstellt. In diesem Sinne soll auch jede Unterschrift natürlich einmalig sein, die ich mache. Sonst könnte ich einfach meine Unterschrift immer nur kopieren, einfach natürlich. Und sie muss sich die Signatur von der gegenwärtigen und einmaligen Intention ihrer Produktion lösen können. Also ich versuche das natürlich dadurch zu sichern, ich schreibe hin irgendwie Wien den, keine Ahnung, 15.06.2008, und versuche genau dadurch diesen Punkt festzumachen, wo ich unterschrieben habe, das Ganze als sozusagen singuläres Ereignis auszuzeichnen. Gleichzeitig funktioniert die Signatur aber eben auch genau nur dadurch, dass sie letztendlich eben genau wiederholbar ist in unterschiedlichen Kontexten, Situationen auch funktionieren kann. Entscheidend ist auch Abschluss vielleicht ist hierzu, dass der Begriff der Intention, und das auch gilt generell für das Vorgehen von Derrida, also es ist nicht so, dass jetzt er den Begriff der Intention einfach eliminieren möchte oder leugnen würde. Im Sinne, es gibt keine Intention oder jede Intention sozusagen eine Form eines Konstruktes. Entscheidend ist nur, dass er in Frage stellt, dass die Intention gewissermaßen, dass jede Äußerung das sehende Prinzip sein könnte. Also er stellt die Fähigkeit der Intention in Frage, die Bedeutung einer Äußerung abschließend festzulegen. Das funktioniert nicht, wenn ich sage, das und das wäre genau meine Intention gewesen. In dem Sinne sagt, die Kategorie der Intention wird nicht verschwinden, sie wird ihren Platz haben. Aber von diesem Platz aus wird sie nicht mehr den ganzen Schauplatz und das System der Äußerungen beherrschen können. Also wichtig ist hier, er will die Intention, er will nur klar machen, dass die Intention nicht das ist, was letztendlich Bedeutung fixiert. Ich kann mich auf die Intention berufen, um zu sagen, um die Bedeutung festzulegen, und auch eben die Intention selbst, und das ist dann auch eine Erfahrung, die wir ja machen, dass wir erst darauf kommen, was wollte ich eigentlich sagen, das stellen wir auch erst dann fest, wenn jemand zurückfragt. Und wir erst dann anfangen zu überlegen, was wollten wir eigentlich sagen, dass eben auch genau das Moment der Intention nichts ist, was wir von vornherein haben, was wir dann artikulieren, sondern dass eben auch die Intention selbst wiederum natürlich sozusagen, wenn man so will, ein retroaktiver Effekt ist, sozusagen all der sprachlichen Äußerungen, die ich tue. Gut, vielleicht hierzu noch Fragen. Ich höre, denke, wir sind eh schon über die Zeit und Sie wollen alles im Fußballspiel gehen wahrscheinlich. Dann mache ich hier einfach Schluss. Gibt es noch Fragen, ja? Das kann ich heute reinstellen, jetzt gleich. Also das werde ich auch reinstellen. Sonst noch Fragen zur Prüfung, zu der Rede da?
Ja, was kommt zur Prüfung?
Was kommt zur Prüfung?
Alles.
Biografie? Nein, also Fragen, es kommen sicherlich keine Fragen zur Biografie, es kommen sicherlich sozusagen Fragen zu den harten Fakten, also es ist keine Fragen dieser Art. Wer hat was zu geschrieben und gelegt? Ah ja, genau, bitte sozusagen alle Evaluierungsbögen dem Kollegen bitte noch geben. Gut, dann vielen Dank. Und für alle, die dann wollen, sehen uns nächste Woche.